Täglich verlassen mehrere tausend Artikel, Reportagen und weitere News den Redaktionskreislauf via Newsletter, Twitter, Facebook, E-Mail und anderen Kanälen. Alles will gelesen und verarbeitet werden. Die Folge? Wir blenden viele für uns wirklich wichtige Informationen einfach aus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand, dem Podcast der Hamburg Marketing und Hamburg Invest. Heute wieder an meiner Seite die liebe Nina. Hallo Nina.
Hallo Dominik.
Wir hatten ja heute den Fabian Engels zu Gast, seines Zeichens General Manager des Hamburg Bunkers, wo wir gerade genau drauf blicken. Nina, wie fandest du das Gespräch mit Fabian heute?
Ja, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, Fabian hat uns beide mit seiner Begeisterung für den Bunker angesteckt, wobei wir ja auch schon vorher begeistert waren. Aber es war total spannend, nochmal zu hören, was die auch inhaltlich vorhaben jetzt in 2025. Es ist wirklich ein sehr buntes Programm. In allen Räumlichkeiten des Bunkers wird was stattfinden, was dann eben auch zugänglich ist für die Hamburger und Hamburgerinnen. Das finde ich toll, dass es eben jetzt hier nicht so ein Prestigeobjekt ist, sondern dass das wirklich ein Ort ist, an dem wir alle herzlich willkommen sind. Also das fand ich richtig gut. Ich habe jetzt auch endlich verstanden, dass er nicht ausschließlich der Direktor oder General Manager des Hotels ist, sondern des gesamten Bunkers, also alles, was da oben drauf gebaut wurde, also alles, dieses, was da grün ist oder wie er auch sagte, der bunte Bunker.
Ja, das stimmt. Und was Fabian sonst noch alles zum Bunker, zur vielleicht auch Geschichte und zur Zukunft vom Bunker sagt, hört in einer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand. Viel Spaß dabei. Lieber Fabian, ich muss sagen, das hatten wir auch noch nie, dass wir einen Podcast aufnehmen und wirklich auf deinen Arbeitsplatz gucken. Aber bevor wir gleich darauf eingehen werden, was das bedeutet, kannst du uns einmal und unseren Zuhörerinnen vor allem sagen, wer du bist und was du mit dem tatsächlich dann Hamburger Bunker zu tun hast?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Fabian, ich bin der Hoteldirektor vom Bunker. Ich bin seit Mitte Oktober des vergangenen Jahres hier. Ich bin ganz klassischer Hotelfachmann, habe auch ein bisschen nebenher Betriebswirtschaft studiert. Und meine Aufgabe drüben im Bunker ist, so ein bisschen die Fäden zusammenzuhalten und sich um alle möglichen Belange zu kümmern. Und mit einem wirklich wunderbaren Team von weit über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Bunker zu einem ganz besonderen Ort zu machen. Du sagtest es ja gerade schon, wir müssen bei euch nur aus dem Fenster schauen, dann sehen wir ihn. Und auch bei typisch Hamburger Wetter gerade ist es trotzdem natürlich eine totale Augenweide.
Ja, es ist immer sehr beeindruckend. Also ich sehe es jeden Tag, ehrlicherweise. Und es ist immer so, ich komme her und es strahlt einfach nur.
Ich finde auch, der Bunker strahlt bei jedem Wetter, egal wie das Wetter tatsächlich ist. Und ich komme auch immer voller Stolz zur Arbeit und Nackenstarre, weil man ihn ja schon von mehreren hundert Metern vorher sieht. Und das ist schon wirklich sehr besonders.
Ja, es gibt ja auch schon viele wunderbare Fotos, ne, auf Social Media und es stimmt, er strahlt und das ist auch ein Anlass, dir auch nochmal herzlich zu gratulieren. Wir haben das ja schon auch kommuniziert seitens Hamburg. Die New York Times hat Hamburg als Top 52 Orte, die man 2025 gesehen haben muss, gewählt. Und ein ganz wichtiger Grund dafür, dass wir da auftauchen, ist auch der neue Bunker, kann man ja fast nicht sagen, aber eben das, was da neu entstanden ist. Und wie habt ihr das selber wahrgenommen? Hat das nochmal einen Schub gegeben?
Ja, total. Also wir sind natürlich mega stolz. Ich habe neulich gesagt, es ist wie ein Ritterschlag und wurde verbessert, ist es nicht eher ein Bunkerschlag? Also ganz gleich, wie man es jetzt auch nennen mag. Es ist natürlich eine sehr, sehr große Ehre. Also ein Must-See-Spot zu sein, ist immer gut. Ein Must-See-Spot von dem renommierten Magazin der New York Times zu sein und damit sozusagen auf der globalen Liste von Must-See-Spots zu stehen, ist natürlich eine große Ehre. Und es hat tatsächlich auch einen Schub gegeben. Also es hat uns einen Schub gegeben, denn wir sind stolz drauf. Und ich glaube, es hat auch einen Schub für den Eigentümer gegeben. Das darf man nie vergessen, wenn man über den Bunker redet. Da ist ein Mensch, der mit seiner Firma ein sehr, sehr hohes Investment in die Hand genommen hat und diese Vision hat Realität werden lassen. Und es hat uns als Betreiber auch geschmeichelt, denn da kommen wir ja vielleicht später noch zu. Die Geschichte des Bunkers ist ja nicht rein positiv und insofern freuen wir uns über positive Nachrichten. Und was ganz besonders war, das habe ich noch keinem verraten, aber es ist tatsächlich so, innerhalb kürzester Zeit merkte ich, dass immer mehr englische Mails reinkamen und immer mehr Englisch gesprochen wurde in der Reservierung. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, wir haben jetzt eine signifikante Zunahme an internationalen Gästen. Aber du merkst einfach, also die Touristen kommen auch aus der Ferne. Und was mich auch sehr gefreut hat, mich haben auch ganz viele Hamburgerinnen und Hamburger angesprochen, dass sie eben auch stolz auf ihren Bunker sind. Und das ist natürlich toll, dass innerhalb kürzester Zeit, nach wenigen Monaten, die Hamburger schon von ihrem Bunker sprechen. So soll es sein, so soll es bleiben. Und insofern, ob wir es jetzt Bunkerschlag oder Ritterschlag nennen, wir sind mega stolz, wir freuen uns sehr. Und ja, das ist auch der einzige Platz in Deutschland unter 52 Orten. Also da haben wir uns sehr gefreut.
Und dann war es, glaube ich, Platz 12, 7, 13? 13, glaube ich, ne?
Ja, kann ich mir nicht merken, weil ich an meinem 13. Geburtstag habe und damit die 13 für mich eine Glückszahl ist. Viele Menschen mögen sie ja nicht, aber ich mag sie sehr und ja, das war Platz 13.
Es soll ja den einen oder die anderen noch geben, die den Grünbunker, heißt der ja auch sozusagen umgangssprachlich, glaube ich, die den noch nicht kennen oder gar nicht wissen, was es genau damit auf sich hat. Ich glaube, alle Hamburger und Hamburgerinnen wissen, worum es geht. Aber es gibt ja auch Menschen, die nicht unbedingt jeden Tag in Hamburg sind. Kannst du vielleicht für die Leute, die uns mal hören sollten, die nicht aus Hamburg sind, erklären, was es mit dem Grünbunker auf sich hat?
Ja, eigentlich kann ich mir leicht machen und sagen, ne, alle, die noch nicht hier waren, kommt her und schaut ihn euch an. Ja, also das ist tatsächlich hat sich dieser Name Grüner Bunker sehr, sehr stark durchgesetzt. Wir lassen das auch mal so laufen. Wir hatten eigentlich die Idee, ihn Bunter Bunker zu nennen, weil das Bunte für uns noch für mehr Diversität steht und für eben das Bunte und das Breite. Aber wir sind natürlich auch mit Grünen Bunker sehr zufrieden. Grüner Bunker bedeutet ja letzten Endes nichts anderes, als dass der Aufbau, die Aufstockung des Bunkers sehr grünlastig ist. Also Betonteile, die in grüner Farbe angestrichen wurden und nebenher auch noch über 20.000 Pflanzen, die oberen Stockwerke dieses Bunkers jetzt inzwischen schmücken. Ich habe früher mal 5.000 gesagt und wurde dann verbessert. Also es sind tatsächlich über 20.000.
20.000.
5.000 sind es tatsächlich oben, die Pflanzen an den Hotelzimmern. Und 20.000 sind es, wenn man noch die Begrünung des Kragens und des Bergpfades subsumiert. Also dann kommen wir wirklich auf über 20.000 Setzlinge. Und so ist also aus dem grauen Bunker, aus grau wird bunt, aus grau wird grün, grüner Bunker geworden. In der Projektphase, die ja auch einige Jahre gedauert hat, hat sich dieser Name grüner Bunker sehr, sehr stark auch medial durchgesetzt. Und insofern mag es vielleicht auch das ein oder andere Mal sein, dass die Suchmaschinenoptimierung dazu geführt hat, vom grünen Bunker zu sprechen. Aber also solange wir nicht nur sagen Bunker, sondern grüner Bunker oder bunter Bunker sind wir gemeint. Und ja, das Bunte bezieht sich tatsächlich darauf, dass wir mit dem Bunker versuchen, Angebote für wirklich eine breite Vielzahl von Menschen zu machen. Menschen, die als Gast in unsere Stadt kommen, aber auch eben in unserer Stadt leben. Und dass man bei uns essen kann, Kaffee trinken kann, aber auch einfach nur draußen ein bisschen gute Zeit verbringen kann. Und grün bezieht sich natürlich ganz klar auf die Bepflanzung, die ja im Übrigen auch wissenschaftlich begleitet wird. Es ist ja auch ein städtebauliches Projekt von hoher Bedeutung für die Stadt Hamburg. Denn wir haben natürlich mitten in der Stadt, also denen, die es nicht kennen, wir liegen also wirklich mitten in der Stadt, direkt am Heiliggeistfeld zwischen dem Karolinenviertel und St. Pauli, haben wir natürlich auch mit den Pflanzen eine grüne Oase geschaffen. Im Übrigen auch im Einklang mit europäischen Vorgaben, denn die Städte müssen ja genau solche Stellen und solche Orte auch mit grünen Pflanzen versehen. Also insofern mehrfacher Daumen hoch.
Nur kurz, weil vielleicht ist das für uns so obligatorisch mittlerweile, aber ihr habt oben einen Park auf dem Dach quasi.
Genau. Also das, der Gast von Hamburg, der erreicht bestenfalls den Dachgarten, so nennen wir den, mit dem sogenannten Bergpfad. Das sind bummelige 350 Stufen, die sich so ums Haus schlängeln. Also da hat man auch was getan, wenn man oben ist. Und dann wird man aber mit einem sehr, sehr schönen Aufblick belohnt. Ich sage dazu immer 360 Grad Hamburg. Mehr geht nicht. War neulich sehr stolz, mit klopfte ein Gast auf die Schulter und sagte, Sie haben es schöner als in der Elbphilharmonie. Also nicht nur, dass er recht hat, Entschuldigung, liebe Elfi, aber nein, natürlich ist die Elfi auch das Wahrzeichen und wir wollen jetzt gar nicht über Architektur sprechen. Aber der große Vorteil, den wir haben, ist, dass du wirklich bei uns 360 Grad hast. Und wenn du oben auf dem Park, also auf dem Dachgarten stehst, wo wir auch erstmals jetzt in diesem Jahr verschiedene kulturelle Angebote machen werden, weil inzwischen alle Genehmigungen vorliegen und alle Vorkehrungen getroffen sind. Denn wir sind 58 Meter über Meeresspiegel. Also das ist schon was an Höhe. Genießt du da wirklich den Blick in alle Richtungen. Und bei der Elbphilharmonie hast du natürlich das Wasser. Ja, das gebe ich zu. Aber du siehst eben nur 180 Grad, denn die anderen 180 Grad sind Häuser. Und bei uns ist immer ganz lustig, Fun Fact an der Seitenlinie, wenn große Containerschiffe oder große Schiffe in den Hafen fahren, sehen wir von oben die Schiffe, durch die Stadt fahren, aber wir sehen das Wasser nicht. Das ist wirklich ein ganz lustiger Blick. Sehr detailliert, gebe ich zu, aber führt dann auch immer mal wieder zu dem ein oder anderen Schmunzeln und der etwas eigenartigen Nachfrage von nicht ortskundigen Menschen. Warum fahren bei euch Schiffe durch die Stadt?
Das Haus bewegt sich, oh Gott. ja, du bist jetzt seit Oktober 2024 als General Manager des Reverb bei Hard Rock Hotel am Start und merkt dir die Begeisterung an. Wie hast du das Projekt zuvor von außen wahrgenommen? Was hat dich dann gereizt, dann auch hier anzuheuern?
Ja, da verrate ich euch ein kleines Geheimnis, denn ich hatte schon, auch das habe ich eigentlich noch gar nicht so häufig verraten, ich hatte schon mehrere Berührungspunkte mit dem Bunker. Ich arbeite seit vielen Jahrzehnten in der Hotellerie, hatte gar nicht so unfassbar viele Arbeitgeber, aber in meiner Vergangenheit doch tatsächlich zwei Arbeitgeber, die auch mit dem Projekt eng verzahnt waren. Durfte mal Verantwortung innerhalb der Lindner Hotels tragen und damals, als das Projekt sozusagen am Markt verfügbar war und sich verschiedene Hotelunternehmen dann auch um die Betreibung des Bunkers beworben haben, haben wir uns auch beteiligt, also an den Ausschreibungen, an den Planungen. Dann kam das so ein bisschen in Stocken und dann gibt es ja auch diesen Prozess immer mal wieder, ja, dann Ereignisse, die dann sozusagen zu dem internen Scheitern eines solchen Projektes führen. Und einige Zeit danach habe ich für die Althoff Hotels gearbeitet. Und für die Althoff Hotels war ich unter anderem auch mitverantwortlich für die Etablierung der Marke Urban Loft. Und da waren wir wieder sozusagen mit dem Development-Team am Bunker und wir haben uns nochmal mit dem Bunker intensiv beschäftigt. Dann zeichnete sich allerdings dann irgendwann auch heraus, dass eben die REMC dieses Projekt dann auch betreiben wird. Und insofern wusste ich, was entsteht. Ich hatte aber keine Ahnung, wie es aussieht und habe es natürlich, ich lebe seit 2008 in unserer schönen Stadt, habe es natürlich wie viele Hamburgerinnen und Hamburger einfach begleitet. Ich habe es einfach immer hingeguckt und habe mir gedacht, der Kranfahrer möchte ich sein. Und dann ist es für mich auch ein bisschen ruhig geworden. Ich hatte dann so ein bisschen Mitleid mit den Kolleginnen und Kollegen, weil die Eröffnung immer wieder verschoben wird. Und als jemand, der schon viele Hotels eröffnet hat, weiß ich, dass das nicht schön ist, wenn das so ist. Und dann habe ich es eigentlich tatsächlich als Hamburger kennengelernt. Ich bin dann den Bergpfad hochgelatscht, bei 30 Grad und an einem Sonntagnachmittag, wir hatten Besuch, es war nicht die beste Idee, weil es haben, glaube ich, 3.888 Leute auch noch gemacht. Aber es war natürlich auch damals für mich ein ganz besonderer Moment. Und als dann über verschiedene Quellen dann klar wurde, dass dort diese Position zu besetzen war, war ich sehr stolz, dass die REMC mich eingeladen hat zum Gespräch. Dann habe ich es nochmal besucht, inkognito, um es mir anzugucken. Und ich gebe zu, wenn man in der Hotellerie arbeitet und hat das Privileg, den Bunker leiten zu dürfen, dann überlegt man nicht lange.
Viele andere Optionen gibt es ja dann, also gleichwertige Optionen, die sozusagen so ein neues Projekt dann auch mal von Anfang an, fast zu Anfang an begleiten, ja auch gar nicht.
Ja, da stimme ich dir zu. Also ich hatte das große Glück zum Beispiel auch das Parkhotel Hagenbeck zu eröffnen. Das war, ne, im Jahr 2008 auch irgendwie was sehr Besonderes. Als erstes Tierpark-Themenhotel der Welt haben wir das etabliert und dann hatte ich jetzt, mein letzter Job war, dass ich in Brunsbüttel ein sehr, sehr schönes Boutique-Hotel, das Riverloft Hotel, habe eröffnen dürfen. Auch ein besonderes Hotel. Also irgendwie zieht mich
Das
das
ist
an
dein
oder
roter
befinden
Faden.
uns. Das ist mein roter Faden, so ein bisschen. Aber ihr habt natürlich recht. Also wenn du so ein Hotel machen kannst, dann lässt du vielleicht, ohne jetzt die Kollegen da irgendwie despektierlich irgendwie erscheinen zu lassen, dann lässt du natürlich vielleicht so ein standardisiertes Hotel lieber mal rechts liegen.
Ich kann dir mit allem zustimmen, nur mit einem Punkt nicht, dass ich dir Kranfahrer hätte sein wollen. Ich war nämlich, für ein anderes Projekt musste ich nämlich mal auf diesen Kran bei eurem Bunker hochsteigen. Da war ich auf der Hälfte und dachte schon, ich müsste sterben, weil so ein bisschen Wind bewegte sich dann alles. Und das war nicht mein Favorit. Dann der Blick war schön, aber diese Bewegung auf diesem offenen Podest war
Also ich habe es bisher auf jeder Baustelle auf den Kran geschafft. Insofern war das für mich jetzt so mein Beispiel. Und ich habe ja zu der Zeit damals auch gebaut und habe dann so gedacht, was ist denn mein 45-Meter-Kran, wenn hier alleine der Kran schon über 50 Meter hoch ist und dann ja noch höher wird. Da ich aber auch keine Höhenangst habe und ich das sogar ganz schön finde, wenn ein bisschen schwankt, sind wir da natürlich ein bisschen unterschiedlich. Aber ich kann jeden verstehen, der das vielleicht nicht total toll findet.
Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass ihr ja quasi der oder einer der neuen Hamburg-Leuchttürme auch seid, die nach außen wirken. Und ihr sollt ja nicht nur für die TouristInnen wirken, die halt nach Hamburg kommen, sondern ihr wirkt ja auch viel mehr nach innen, in das Viertel St. Pauli mit rein, um halt auch das Viertel mitzunehmen, einzubeziehen in eure Tätigkeiten. Wie genau geht ihr das an? Was habt ihr hier noch so in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor?
Oha, also die nächsten Jahrzehnte. Ich glaube, das wird unsere Podcast-Zeit überschreiten. Nein, wir haben, also vielen Dank für die Frage und ich möchte es sehr, sehr gerne erzählen, denn es gibt viel zu erzählen. Also wir haben diesen kollaborativen Ansatz, dass wir sagen, wir holen den Kiez rein und es ist ja auch, das ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, die Bestandsmieter im Bestandsbunker sind alle noch da. Also es ist jetzt nicht so, dass das Hotel oder die Restaurants oder das Café oder der Rockshop jetzt irgendetwas verdrängen würden. Also das ist wirklich, das ist der Neubau, das ist die Aufstockung und es war vollkommen klar vom Eigentümer und der Stadt und letzten Endes natürlich auch von uns als Betreiber, dass der Bestand bestehen bleibt. Also ob das Resonanzraum ist, ob das übel und gefährlich als die größten Mieter sind, aber natürlich auch, ne, also UFC und wie sie alle heißen, ich glaube über 40 kleinere und größere Firmen, die alle noch da sind. Also das ist mir schon mal ganz wichtig. Und ich denke, wenn ein solches Bauwerk so prominent an einem so interessanten und bunten und vielseitigen Ort steht. Wir haben ja eines unserer Restaurants auch extra Caro und Paul genannt. Das ist natürlich eine Liebeserklärung an das Karolinenviertel und an St. Pauli. Dann müssen wir den Kiez auch wirklich reinholen.
Das hatte ich nicht im Kopf und finde es geil.
Ja, wusste ich gar nicht.
Doch, das ist tatsächlich
so. Ich saß letzte Woche da und wir hatten auch schon eine Führung, deswegen wusste ich das, dass das darauf sich bezieht.
Ist auch ganz gut, dass es so ein bisschen spannend bleibt mit Caro und Paul. Aber das ist eben eine Liebeserklärung an den Kiez und wir wollen den Kiez reinholen. Wir haben einen eigenen Musikkoordinator, hatte ich auch noch nie in einem Hotel auf der Payroll. Und Niklas, der das ganz hervorragend macht, hat eigentlich als Hauptaufgabe, Menschen zu suchen, die vielleicht noch nicht auf jeder Liste von irgendeiner Agentur stehen und die dann mehrere tausend Euro Gage aufrufen, sondern Kleinkünstler sind die, aber hier kommen zum Beispiel auch von der Hamburg School of Music, die ja auch im Bunker sitzt im Übrigen, und denen geben wir eine Bühne. Den zahlen wir natürlich auch ein Honorar, aber denen geben wir die Bühne mit dem Caro und Paul. Da soll also viel Live-Musik stattfinden. Wir haben ein sehr, sehr schönes Veranstaltungskonzept, welches wir gerade in der Bearbeitung haben für das Green Beanie. Green Beanie ist ganz oben auf dem Dach. Da können wir auch tolle Sachen machen. Es wird Sofakonzerte geben und wir fangen auch jetzt an, den Rockshop, den wir haben, eben nicht nur als Shop zu sehen. Das ist schön, dass unsere Gäste nehmen das auch gerne an. Wir sind auch stolz, dass es eine extra Hardrock-Linie-Kollektion nur für uns gibt. Denn es ist so, dass bei Hardrock die Regel ist, dass der Stadtname immer nur in einem Shop draufstehen darf. Wir haben ja an den Landungsbrücken den Hardrock-Shop. Das heißt, wenn du jetzt ein Hoodie oder ein T-Shirt mit Hardrock Hamburg kaufst, weißt du, der ist unten am den Landesbrücken gekauft. Aber genauso weißt du im Rupp rum, wenn du einen Hard Rock St. Pauli kaufst, dass der bei uns gekauft ist. Und das sind ja Sammlerobjekte, also das ist ja kultig, wirklich unfassbar, ganz toll. Und wir haben auch unsere eigene Bunker-Kollektion. Wir haben ja dieses bunte Bunker-Logo, das erfreut sich auch großer Beliebtheit. Aber wir haben uns überlegt, dieser Shop, der kann ja noch viel mehr. Und da werden dann auch, wir werden da Lesungen stattfinden lassen. Ich habe schon die ersten Autoren angeschrieben, die haben auch schon zugesagt. Und wir haben wollen da so kleine Konzerte machen. Wir wollen da aber auch Get-Togethers machen. Denn auch mit unserem Angebot schaffen wir es, Veranstaltungsformate in ein Hotel zu bringen, die sonst immer eine sogenannte Location gesucht haben. Also die Grenzen fließen. Und das wollen wir halt jetzt nicht nur für die Großkunden oder Großfirmen machen, sondern das wollen wir auch wirklich für die Menschen vom Kiez machen. Wir wollen mit den Restaurants, die hier sind, wollen wir Kooperationen machen, ob unsere Gäste mal zu denen kommen oder ob die beispielsweise mal was mit uns auf der Karte machen etc. Also es soll verschmelzen. Und meine Vision ist, dass der Bunker ein Ort ist, an den du unabhängig der Tageszeit und unabhängig des Wochentages oder der Jahreszeit einfach hingehst und sagst, ich gehe mal auf den Bunker, irgendwas wird schon los sein. Und dann ist da auch nie irgendwas los. Das ist die Idee.
Ja, wirklich. Also du sprühst vor Begeisterung. Das ist wirklich auch beeindruckend, was ihr da alles vorhabt. Und du hast ja auch schon gesagt, der grüne Bunker, der bunte Bunker. Jetzt ist natürlich die Geschichte des Bunkers als Flakbunker im Zweiten Weltkrieg erbaut in 10 Monaten von Zwangsarbeitern. Das ist schon eine düstere Vergangenheit, muss man ja so sagen. Und es wird ja auch gar nicht verleugnet, ne? Es soll ja auch eine Ausstellung dort oben noch umgesetzt werden, wo man eben, ihr habt auch schon Bilder da oben hängen von dem Bau und wie das damals da auf diesem Bunker eigentlich aussah. Ist es denn trotzdem so, dass es die Gäste in irgendeiner Form beeinflusst? Also ist es etwas, eine gewisse Schwere, die ihr auch spürt? Oder ist es tatsächlich jetzt schon durch das, was ihr da oben macht, so positiv aufgeladen, dass man sagt, wir übernehmen das hier im positiven Sinne?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage und natürlich auch eine sehr ernste Frage. Es ist noch nicht so ganz trennscharf, dass ich sie jetzt damit beantworten könnte, dass ich sage, es ist jetzt schon mit der Strahlkraft der bunten Angebote, die das jetzt alles überstrahlt. Die Vergangenheit des Bunkers ist so, wie du sie gerade skizziert hast. Die Vergangenheit, die hallt nach und das ist auch gut so, gerade in den Zeiten wie heute. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass wir mit dem Verein Hildegarden beispielsweise zusammenarbeiten. Und es gibt ja auch Bunkerführungen, wo dieses Thema auch großen Raum einnimmt. Und ich habe mit den Menschen, die diese Führungen machen, gesprochen. In den nächsten Monaten werden alle unsere Mitarbeiter, alle, egal in welcher Abteilung sie arbeiten, also wirklich Stewarding, Housekeeping, Service, Empfang, in allen Bereichen auch nochmal eine solche Führung mit diesem geschichtsträchtigen Hintergrund bekommen, weil es uns wichtig ist. Es ist nicht so, dass wir jeden Tag sozusagen mahnend den Zeigefinger der Erinnerung heben, aber wir verleugnen sie nicht. Das geht auch gar nicht. Das geht auch schon durch die Architektur nicht. Und das finde ich auch in Ordnung. Der Bunker hat eine Transformation durch und diese Transformation führt, wie ich hoffe, die meisten Menschen auch sagen, zu einer besseren Geschichte und zu einer Umnutzung. Auch in dem Wissen, dass in diesem Bunker, dem Weltkriegsbunker, auch viel Elend passiert ist und von dem auch viel Elend ausging, der aber im Übrigen auch 25.000 bis 30.000 Menschen Schutz geboten hat. Also das muss man auch dazu sagen. Und ich musste mich am Anfang, das gebe ich zu, auch ein bisschen an die Rhetorik gewöhnen. Also ich habe halt noch nie in einem Hotel, in dem ich vorher gearbeitet habe, von Flaktürmen gesprochen. Und da muss man sich auch erstmal wieder mit beschäftigen. Und jetzt sage ich, da ist jetzt unser Café oder unser Rockshop drin. Also insofern, das ist gar kein triviales Thema. Aber was uns sehr viel Mut gemacht hat, ist, dass es viele Zeitzeugen noch gibt, die den Bunker besucht haben und sagen, dürfen wir uns ihn nochmal so angucken. Und das machen wir meistens sehr leise. Da ist mal Social Media nicht bei. Da gab es einen Gast, der hat gesagt, doch, ich habe, knapp unter 100, der hat selber einen Instagram-Account, also der wollte. ansonsten machen wir das leise, weil das wirklich sehr interessant ist und ich denke, wir gehen dann den richtigen Weg. Wir freuen uns sehr, dass diese Ausstellung, das soll ja so ein bisschen musealen Charakter bekommen, dass das weitergeht. Also im Moment ist das ja sozusagen die Pflicht, dass man einfach ein paar Tafeln, Informationen auf Deutsch und Englisch auch angebracht hat. Das finden wir gut. Es ist auch überhaupt kein Widerspruch, dass jetzt beispielsweise The Reverb bei Hard Rock, ein internationaler Konzern, dann auch da oben das Hotel macht. Also das ist gar kein Problem. Aber du musst eben an der einen oder anderen Stelle dir eben der Vergangenheit bewusst werden. Und dann ist das rund in unserer Aussicht und funktioniert auch gut. Aber natürlich werden wir auch darauf angesprochen, genauso wie man auch angesprochen wurde, dass ja nicht jeder am Anfang damit einverstanden war, dass der eben aufgestockt wird, der Bunker, oder dass eben dann auch, ich sag jetzt mal, auch kommerzielle Wirtschaftsunternehmen da einziehen.
Also ich weiß nicht, wie es bei euch oder wie euch das angekommen ist, aber wenn man so die internationale Presse auch so ein bisschen verglichen hat oder gesehen hat, dann wurde das ja auch thematisiert, aber wurde 100% positiv gesehen, dass ein alter Weltkriegsbunker jetzt umgenutzt wird in was Neues, Buntes, was Grünes und dass es einfach eine komplett andere Bedeutung bekommt. Das wird, glaube ich, international einfach sehr, sehr stark gefeiert und wie wir halt in Deutschland auch mal so sind, vor Ort dann meistens eher nicht oder zumindest in einer anderen Diskussionsrunde.
Mit einer anderen Diskussionskultur und auch mit einer anderen Geschwindigkeit. Also diese Begeisterung, die Nina gerade angesprochen hat, schwappt es jetzt so über mit den Angeboten. Wenn ich eine englischsprachige Hausführung mache, ist das viel schneller da. Ja, also das ist dann incredible und awesome und so wonderful. Aber das ist auch in Ordnung. Das mag auch vielleicht so ein bisschen an unserer Diskussions- und Vergangenheitskultur liegen, wie auch immer. Ich glaube, man kann es zusammenfassen, indem man sagt, wir wissen um die Vergangenheit des Hauses, nutzen die Gegenwart, um wirklich eine bunte und schöne Zukunft dann auch zu gestalten.
Also, das war gut.
Ich glaube, gar nichts eingefallen. Also.
So schwer es mir auch fällt, jetzt müssen wir leider mal so einen Schritt weggehen von deinem Bunker und gucken mal so ein bisschen in die Stadt rein, weil das interessiert mich natürlich auch als Mensch, der seit 20 Jahre ungefähr in der Hotellerie unterwegs ist.
Weil du gerade von Jahrzehnten gesprochen hattest. Ja, es sind tatsächlich 3 Jahrzehnte, aber vielen Dank für das Kompliment.
Wenn du dich so ein bisschen in der Stadt umschaust, gibt es hier auch weitere touristische oder gastronomische Entwicklungen, bei denen du sagst, das ist besonders innovativ oder besonders spannend, was man sich vielleicht auch mal abseits des Bunkers auch mal so anschauen sollte oder könnte?
Ja, natürlich. Also das wäre jetzt auch vermessen, wenn man den Kollegen das jetzt nicht zugesteht. Also ich finde, wir haben ganz, ganz viele positive Beispiele. Schon auch das wieder seit Jahrzehnten, finde ich, Hamburg ist immer ein Gradmesser für die gastronomische Szene. Ich finde, das ist eigentlich seit dem Trend der Molekularküche immer so schon so geblieben. Also die verschiedenen Trends, die verschiedenen Restaurantkonzepte. Also das schielt, glaube ich, schon. Ich will jetzt nicht sagen die Welt, aber Europa und auf jeden Fall auch Deutschland schon auf Hamburg. Also die Gastroszene wirklich bis zur 3-Sterne-Gastronomie die wir auch haben in der Stadt. Ich glaube, das ist sehr bunt und da kann man sich immer viel bei abgucken. Da könnte ich jetzt gar nicht sagen, es ist genau das Restaurant, wo du hin musst oder, aber da gehe einfach mal, ist auch egal, ob du über die Schanze gehst oder ob du durch die Hafencity gehst. Also das finde ich, das kann man schon sagen. Von der Hotellerie kann man auch sagen, dass ja sowohl Neubauten, die ja dann auch teilweise ein bisschen zweckmäßiger sind, ich will jetzt nicht über den Elbtower reden, da wäre ja auch ein Hotel reingekommen. Also das sparen wir mal kurz aus, wobei das ja auch so ein Milestone oder so ein Windmühlenprojekt gewesen wäre. Aber ob das damals mit der Elbphilharmonie war oder ob das, wenn wir noch weiter zurückgucken, beispielsweise die Vision von Kai Hollmann war mit dem Gastwerk in Warenfeld, den 25 Hotels, dem Pier 3. Also das sind alles Unternehmen, wo ich sage, da schielt man auch drauf. Die Kettenhotellerie ist stark vertreten. Ob das jetzt im Fünf-Sterne-Bereich mit dem Fontenay ist oder ob das beispielsweise auch in den nicht zertifizierten Lifestyle-Hotels ist. Das finde ich gut. Das ist bunt und das soll auch so sein. Das finde ich ähnlich interessant hier in Hamburg wie die Architektur. Also das finde ich auch spannend. Ich finde, Hamburg vergrößert sich durch auch an der Elbe und der Hafencity ja auch immer weiter und verändert sich auch ein bisschen. Ich hatte neulich die Freude, dass ich unserem Bürgermeister den Bunker mal das erste Mal richtig zeigen durfte. Er war zwar schon ein paar Mal zur Veranstaltung da, aber er hatte Besuch von seinem Amtskollegen aus Wien und dann hatte er wirklich eine Stunde Zeit und ich war ganz gerührt und erstaunt, dass ich ihn eine Stunde begleiten durfte. Und da haben wir auch natürlich über Wien und über Hamburg gesprochen und ich muss ihm zustimmen, wenn er sagt, Hamburg ist eben durch die vielen Stadtteile wirklich so breit aufgestellt, dass es da eigentlich für jeden Bedarf etwas gibt. Es gibt natürlich auch Dinge, die touristisch in unserer Stadt sicherlich anders sein könnten. Aber so im Großen und Ganzen sind wir, glaube ich, schon auch so ein bisschen Trendsetter hier in Hamburg. Und viele, viele Konzepte, die wir, glaube ich, jetzt als Konsument auch schon als normal wahrnehmen, sind auch hier in Hamburg mitentwickelt worden. Auf jeden Fall. Und natürlich, das darf ich nicht vergessen, die traditionelle Hotellerie. Also wenn ich an das Vierjahreszeiten, das Atlantik denke, ja, oder selbst wenn es auch kleinere, der Reichshof oder der Europäische Hof mit einer fast 100-jährigen Geschichte, das muss es auch erstmal geben. Ne? Also das ist sehr, sehr breit und interessant. Ja.
Das ist manchmal dann schon schade, dass man in seiner eigenen Stadt doch sehr selten ins Hotel geht, weil gerade diese ganzen Aufzählungen, die du gemacht hast, da sind schon wirklich tolle Sachen entstanden und Konzepte sind dann auch, wie gesagt, diese bunte Vielfalt. Es sind eben nicht nur Ketten, wo jedes Hotel gleich aussieht, was ja auch Vorteile hat, ne? Wenn man weiß, egal wo ich bin, da weiß ich, was ich kriege. Aber das finde ich auch immer wieder spannend zu sehen, was hier in Hamburg entsteht. Jetzt mal ganz offen gefragt, also nicht in Bezug auf Gastronomie oder Hotellerie ausschließlich. Gibt es etwas, was du dir für die Entwicklung Hamburgs wünschen würdest, wo du sagst, das wäre mir nochmal wichtig, dass wir uns da auch nochmal weiterentwickeln, dass es nach vorne geht?
Ja. Also auf jeden Fall, ich fahre leidenschaftlich gerne Fahrrad und ich finde, man kann in Hamburg nicht schön Fahrrad fahren. Hamburg wird ja häufig immer so genannt in einem Atemzug mit Kopenhagen oder Amsterdam. Also das finde ich ein Vergleich, den dürfen wir uns nicht stellen. Ich finde schon, dass man in der Innenstadt jetzt beispielsweise auch merkt, also dadurch, dass jetzt auch zum Beispiel der Autoverkehr am Jungfernstieg, dass das eingestellt ist, dass da schon viele Dinge wirklich viel besser geworden sind. Ich erkenne auch an, logischerweise, dass so eine Infrastruktur auch nicht von heute auf morgen gebaut werden kann. Und es wird ja nun wirklich an allen Stellen gebaut. Man fragt sich so ein bisschen, ob das mit diesem Gleichzeitigkeitsfaktor zielführend ist. Aber auch das sei mal dahingestellt. Aber was so die Fahrradfreundlichkeit und wir haben ja auch das Thema Sport. Das ist ja ein sehr breites Thema, was hier auch in Hamburg mit verschiedensten Sportarten, einer tollen Vereinsstruktur geschaffen ist. Wir sind ja auch nicht nur direkt auf St. Pauli im Kiez, sondern auch ja direkt neben dem Stadion. Also wir haben auch vom Hotel aus eine gewisse Sportaffinität und ich selber, wenn ich das so sagen darf, auch. Also ich freue mich, wenn ich mal Zeit habe und auf der Alster eine Runde segeln gehe. Aber noch schöner finde ich das mit dem Fahrrad und so diese Fahrradinfrastruktur, so diese Verkehrsführung, auch gerade im Innenstadtbereich, auch hier bei uns. Wir wissen es ja, wenn bei uns vor der Tür irgendwas los ist, also Pauli hat ein Heimspiel oder es ist Dom oder es ist sonst irgendwas, dann kommen wir ja auch an unsere Grenzen und dann funktioniert auch der eigentlich ja gut durchgetaktete öffentliche Nahverkehr nicht mehr richtig. Also ich würde mal so sagen, dieses Thema Verkehr wäre auf meiner Wunschliste, im Übrigen nicht nur für uns Hamburgerinnen und Hamburger, sondern auch für die Touristen und Gäste, glaube ich, schon ganz weit oben auf der Agenda.
Kann ich in ganz, ganz vielen Punkten nachvollziehen, was du da gerade sagst. Aber auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, dass da sehr, sehr viel passiert. Du sagst ja auch sehr viele Baustellen schon, die man hier halt hat in der Stadt. Aber es ist halt nicht von heute auf morgen getan. Ne? Ist halt auch so.
Ja, es sind ja auch Dimensionen. Ich habe ja vorher im Bundesland Schleswig-Holstein gearbeitet und da hatte ich die Freude, dass ich von Amts wegen sehr, sehr viel Termine mit dem dortigen, unter anderem Verkehrsminister, Däne Klaus Madsen, wahrnehmen durfte. Und der hatte das mal ausgerechnet. Der hat gesagt, wenn wir beispielsweise einen Autobahnabschnitt mit 20 Kilometern sanieren, dann ist das natürlich ein Vielfaches an Kilometern, was damit beeinträchtigt ist. Und der hat das mal für einen ganz kleinen Bereich in Schleswig-Holstein ausgerechnet. Das waren über 3000 Kilometer. Das heißt, wenn wir Hamburg das so kartografisch mal einteilen würden, dann würden wir das auch sehen. Und Straßenbau dauert halt, das ist schon klar. Aber der Verkehr lässt sich halt dann ja eben nicht mal eben für ein paar Monate stoppen. Und insofern habe ich da große Hochachtung, so sollte das gerade nicht rüberkommen. Aber am Ende des Tages ist das natürlich auch ein Ergebnis, das vielleicht die letzten Jahre auch was hätte anders gemacht.
Ja, und wir haben ja auch danach gefragt, was du dir wünschst. Von daher ist das auch genau richtig. Genau, das ist die Wunschliste.
Absolut. Fabian, wir sind jetzt schon wieder am Ende unseres Gesprächs angekommen. Und wie immer am Ende unseres Gesprächs stellen wir allen unseren Gästen die alles entscheidende Frage. Was bedeutet der Blick über den Tellerrand für dich? Beziehungsweise wie stellst du sicher, dass du den Blick über den Tellerrand nicht verlierst oder behältst? Ich meine, wenn du aus dem Fenster guckst, dann hättest du das. Aber so rein für dich persönlich, wie schaffst du es, den Blick über den Tellerrand nicht zu verlieren? Und was ist dir wichtig?
Ja, als wir uns kennengelernt haben und ich hörte, wie der Podcast heißt, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich ein anderes Bild für über den Tellerrand gucken für mich über Jahre etabliert hatte. Think out of the box, habe ich immer gesagt. Und ich habe mir wirklich auch in Vorfreude auf unseren Termin heute, habe ich mir natürlich irgendwie so Gedanken gemacht, was bedeutet das? Weil Think out of the box konnte ich immer ganz leicht aufmalen und erklären und nicht so direkt zu sagen, es geht nicht, sondern einfach mal machen, ne? Und könnte ja gut werden. Und ich habe aber eine schöne Erklärung für mich gefunden, an die ich euch natürlich teilhaben lassen möchte. Für mich ist der Blick über den Tellerrand die Kunst, neugierig zu bleiben. Auch mal raus aus der eigenen Komfortzone, eingetretene Pfade einfach mal zu verlassen, begeisterungsfähig zu bleiben, weil ich fest davon überzeugt bin, dass nur Leute, die sich selber begeistern lassen, auch Begeisterung bei anderen entfachen können. Und deswegen würde ich sozusagen für mich den Anspruch erheben, wenn ich über den Tellerrand gucke oder wenn ich daran denke, über den Tellerrand zu gucken, dann heißt das für mich, bleib neugierig und bleib interessiert an Dingen und komm mal raus aus deiner Komfortzone.
Ja, sehr schön. Also fand ich genau, dass du gesagt hast, man kann nur andere begeistern, wenn man selber begeistert ist. Ich glaube, das ist total wichtig. Und also mich hast du sehr begeistert. Ich war natürlich auch schon ein paar Mal jetzt im Bunker und muss auch sagen, es ist wirklich einzigartig. Aber gerade, was ihr da jetzt noch vorhabt und wie ihr das noch aufladen wollt mit Inhalten, von denen dann alle was haben, finde ich wirklich toll. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken für die Einladung. Dankeschön.
Ja, dann bleibt mir nur noch das ganze Ding hier abzuschließen. Nochmal danke auch in eure Richtung. Alle Infos zum Bunker, alle Infos zum Hamburg-Bunker findet ihr bei uns in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Über den Tellerrand. Bis dann. Tschüss.